Jochen, gib mir mal dein bestes Weltherrschaftslachen.
Meinst du sowas?
Ja, so ähnlich habe ich mir vorgestellt.
Ach so, so ähnlich. Na, dann mach du mal. Okay, jetzt kriege ich ein bisschen Angst.
Rekorde, das Hörspielmagazin.
Toll hört sich das an.
Mit Annie Hoffmann und Jochen Schropp.
Oh, ist das schön! Sensationell!
Und damit willkommen zu Rekorder, das Hörspielmagazin. Mein Name ist Jochen Schropp.
Und mein Name ist Annie Hoffmann.
Schön, dass du da bist, Annie.
Selber.
Sehr, sehr schön. Ja, und der Name unserer heutigen Folge, das große Lachen. Machen wir es nicht zusammen? Doch, okay, das große Lachen. Ich finde nämlich, zu zweit sind wir am besten, mein Schatz.
Das stimmt, aber es ist auch ein bisschen wahnsinnig.
Ja, aber das macht uns doch auch aus, der kleine Wahnsinn.
Das stimmt. Sag mal, du so als Schauspieler, ne? Ich stelle mir das schwierig vor, wenn man Lachen spielen soll. Du weißt ja quasi schon, wie dein Gegenüber dann in der Szene reagiert. Wie bereitest du dich darauf vor? Wie kannst du authentisch dann lachen?
So richtig vorbereiten kannst du dich gar nicht. Mir fällt Weinen weitaus leichter als Lachen. Weil, wie du schon sagst, ne, wenn du es dann nicht witzig findest, aber irgendwie baust du dir dann irgendwie was. Du denkst an irgendwas Lustiges oder sowas. Ne? Das ist ja alles nur Imagination, alles nur die Kraft der Vorstellung, aus der du das machst.
Kennst du diese eine Frau, da geht so ein Video um auf Social Media immer mal wieder, die gibt so diese Lachseminare.
Oh ja, ich hatte die schon in der Sendung zu Gast.
Nein!
Ja, tatsächlich. Die war mal beim Sat.1 Frühstücksfernsehen dabei und die wurde immer so ein bisschen lustig beäugt. Ich glaube, die war auch so ein bisschen als Comic Relief angedacht. Also, dass man so ein bisschen vielleicht auch über sie lacht, aber wir haben das natürlich ganz anders gestaltet und es war eigentlich ganz schön. Und Lachen befreit ja einfach auch. Ich glaube, das wissen viele Leute einfach nicht so.
Na, die spielt ja auch diese Bälle zu, ne? Und jetzt lach mal. Ja. Und dann trifft dich das Lachen hier und da.
Ich sag mal so, es hat was von Fremdscham, aber dadurch, dass ich auf der Schauspielschule war, kannst du mich mit solchen Sachen nicht mehr schocken. Weißt du, das gehört irgendwie dazu. Das macht man ja ständig.
All.
Ja,
mein
eben.
Name
man
ist
hat
Jochen
das alles
Schropp.
Schon gesehen. Genau. Und ich habe das alles schon mal
und
erlebt.
Ich habe uns natürlich heute auch noch mein Lieblingshörspiel-Lacher mitgebracht. Wir hören mal rein.
Hexe, ein fliegender Besen. selten so gelacht. Mir kommen die Tränen. Fliegender Besen, warum nicht gleich eine fliegende Schaufel? Wäre doch auch nicht schlecht.
Lachen kann auch anstecken, siehst du? Da würde es mir jetzt überhaupt nicht schwer fallen. Aber da kennt wohl jemand Bibi noch nicht, oder?
Genau, man kennt Bibi noch nicht. Und zwar, das ist aus der Folge 20 von Benjamin Blümchen. Und da lernen sich Benjamin und Bibi gerade kennen.
Ach, der hat aber auch einfach ein richtig schönes Lachen.
Das Beste. Und ich glaube, unser heutiger Gast, der kennt sich natürlich auch sehr gut mit Lachen aus und kratzt wahrscheinlich schon an der virtuellen Tür.
Ich bin mir sicher, dass der das allerbeste Welteroberungslachen drauf hat.
Wollen wir ihn einfach dazu holen?
Na klar.
Hallo.
Guten Tag.
Guten Tag, ich kann euch sehen, könnt ihr mich auch hören?
Beides. Guten Appetit.
Ich muss noch was essen, deswegen wollte ich euch eben anrufen, weil ich sage, ich muss noch was essen eben, aber jetzt bin ich ja hier. Bin fertig.
Unser Gast heute ist der Schauspieler, Regisseur, Solokomiker, Moderator, Synchronsprecher und Hörspielsprecher Hennes Bender.
Wow, ne? Bist du selber überrascht, was du alles kannst?
Eins aussuchen können davon, von den vielen Sachen. Das klingt so, als wäre ich so ein Universaldilettant. Ich kann alles, aber nichts richtig.
Nee, ich finde, das klingt eher wie jemand, der sehr talentiert ist und ein Tausendsasser ist. Und ich finde, wenn man so viele Sachen kann, dann darf man die auch alle benennen.
Ja, ich habe sehr viele Interessen, sagen wir mal so.
Aber Hörspiele gehören auch dazu. Was fasziniert dich an Hörspielen und welche hast du als Kind gerne gehört?
Hörspiele faszinieren mich tatsächlich seit meiner Kindheit. Ich bin ein Einzelkind, beziehungsweise ich habe sehr viel ältere Brüder. Bin also alleine mit meinen Eltern groß geworden und habe immer Hörspiele gehört auf Platte, auf Vinyl. Also viele nennen sich ja auch immer Generation Kassettenkind. Ich bin tatsächlich Generation noch LP. Mhm. Hörspiele, die ich gehört habe. Es gibt zwei, die sehr prägnant in meiner Erinnerung sind. Das ist das erste Huibu-Hörspiel von Konrad Halver.
Ja.
Und dann die LP zum Dschungelbuch. Also was ja nichts anderes war als die Tonspur vom Film noch mit der Stimme von Joachim Kadenbach war es, glaube ich, der den Bagheera gesprochen hat, noch als weiterführenden Erzähler. Aber da habe ich wirklich fast alle Disney-Platten damals, weil wir keinen Super 8 hatten, von VHS gar nicht zu reden. Das war so eine Möglichkeit, sich die Filme nach Hause zu holen, und da habe ich tatsächlich alle Platten gehabt und habe sie immer noch.
Aber diese Disney-Hörspiele, die waren damals auch einfach total angesagt. Also ich hatte da auch ein paar Platten und ich fand, das hat mit der Tonspur auch sehr, sehr gut gepasst. Also man hatte nicht das Gefühl, vielleicht auch, weil wir dann die Filme schon kannten, oder?
Man hat das Bild einmal im Kopf gehabt, so einen Film hat man ja dann nur einmal gesehen oder vielleicht zweimal, wenn man zweimal ins Kino gegangen ist. Aber die deutsche Synchronisation und die deutschen Texte von Heinrich Riethmüller, auch noch so ein unbesungener Held meiner Kindheit, die waren halt so gut, und die ganzen Synchronsprecher haben einen natürlich geprägt. Edgar Ott und alle möglichen Leute, dann später dann auch noch Beate Hasenau und Peter Schiff und Gerd Dufner, also Leute, die man natürlich vom Synchron her kannte, aber die Disney-Filme nochmal sehr, sehr stark geprägt haben.
Über Edgar Ott sprechen wir später nämlich auch nochmal. Der ist ja auch der Sprecher von Benjamin Blümchen. Dazu aber später mehr. Das ist sozusagen unser Teaser jetzt mal.
Hennes, wer war denn deine Lieblingslache? Oder was findest du, wer hatte denn die allerbeste Lache bei Disney?
Die beste Lache bei Disney? Da sagst du jetzt was. Ich habe eigentlich ja immer King Louis sehr geliebt, also Klaus Hafenstein, der im Original ja von Louis Prima gesungen worden ist. Und da gibt es diese Stelle, wo King Louis den Tempel noch hält, so als Statue, und dann gekitzelt wird, glaube ich, von Baloo. Und dann lacht er. Ich glaube, das ist Louis Prima im Original. Das hat, glaube ich, nicht Klaus Hafenstein synchronisiert. Da würde ich jetzt sagen, das ist jetzt so meine Lache, aber natürlich war auch ganz klar Gerd Dufner, auch immer, wenn der was gemacht hat, das war auch immer großartig.
Das sind zwei sehr, sehr schöne Lachen, die du da ansprichst, aber wir beziehungsweise Lisa, unsere Redakteurin, hat auch eine Lieblingslache, die von Ursula, und die hat sie uns einmal rausgesucht. Ja, ist halt so ein richtiges Bösewicht-Lachen, ne?
Das kommt aus der Tiefe, das böse Lachen. Da kriegt man direkt Angst vor.
Aber ihr wisst auch, wer das ist, wer dir gesprochen hat.
Na, du bist ja der Nerd, wir sind eher die Interessierten, also klär uns gerne auf.
Und natürlich Beate Hasenau, ja, die großartige Beate Hasenau, die auch in Bernhard und Bianca die Medusa gesprochen hat. Mhm. Und ich habe gerade letzte Woche ein Interview gehabt in meiner Funktion als Moderator des John Sinclair Night Talk Kanals, wo es ja um die Sinclair Hefte und halt auch sehr viel um die Hörspiele geht. Und da habe ich ein Interview gehabt mit Kathi Karrenbauer.
Ja.
Und Kathi, die Jane Collins, nach dem Tod von Franziska Pigula, mein Gott, wie konnte ich Franziska Pigula? Für einen Moment war sie mir entfallen. Und Kathi Karrenbauer hat erzählt, dass sie gerade die Ursula gesprochen hat für Ariel. Wahrscheinlich für einen Spin-off oder für eine Zeichentrickserie oder so. Und das fand ich schön, dass ihr jetzt mit Ursula ankommt und ich gerade mit Kathi Karrenbauer gesprochen habe darüber. Ja. Das ist natürlich auch eine Ursula mit ihrer tiefen Stimme.
Das kann ich mir vorstellen. Auch sehr, sehr toll. Über John Sinclair, den YouTube-Talk, den du da machst, da sprechen wir natürlich später auch noch drüber. Jetzt wollen wir aber erstmal über die drei Fragezeichen sprechen, beziehungsweise über die drei Klammeraffen.
Ich habe, glaube ich, bei der dritten Staffel den Erzähler sprechen dürfen. Das war mein Part in dieser ganzen Sache. Und das war so mein Beitrag zu diesem drei Fragezeichen Universum. Da so ein bisschen weiß.
Genau, warum wir das angesprochen haben, war, dass die drei Fragezeichen ja ganz oft immer am Ende einer Folge mit einem großen gemeinsamen Lachen aus dieser Folge gehen.
Ah, aber nicht nur die drei Fragezeichen, auch die fünf Freunde haben am Ende immer gelacht. Auch da wieder Oliver Rohrbeck als Julian, ne? Und da gab es die Stelle, wo Anne dann, ich glaube in der ersten Folge mit dem Zirkus, glaube ich, Anne sagt da, Timmy lacht auch, er hat sein Maul weit aufgesperrt. Und dann lachen halt alle immer. Das wurde jetzt auch so oft parodiert. Ich glaube auch von Rohrbeck, Fröhlich und Wawrczeck auch schon irgendwie bei irgendwelchen Live-Sachen.
Ja, weil Timmy ja der Hund ist und eigentlich ja gar nicht lachen kann. Ne? Aber hier, wir haben einmal einen kleinen Ausschnitt aus die drei Fragezeichen. Ein gemeinsames Lachen, das uns sehr viel Spaß gemacht hat.
Als Justus mir gegenüber den Verdacht äußerte, dass du in Gefahr sein könntest, habe ich mir sofort den Mantel übergeworfen und bin in die Praxis gefahren.
Und sie waren keine Minute zu spät.
Tja, damit wäre eigentlich alles geklärt.
Bei diesem Fall gab es nicht so viel zu lachen.
Scheiße, ich verliere mein Gebiss.
Meinst du, das war geplant, als der gesagt hat, ich glaube, ich vermiele mein Gebiss, weil Jochen und ich haben so ein bisschen gemutmaßt, dass das tatsächlich bei der Aufnahme vielleicht wirklich passiert ist und dass dann...
Also nicht, dass er das Gebiss verloren hat, aber das ist... Du hast gedacht, er hat das Gebiss verloren?
Ja,
ich dachte, das war einfach eine Impro, weil das so süß zur Figur gepasst hat.
Kann alles sein. Also das war ja natürlich die wunderbare Katharina Braunen, die auch bei Loriot die Mutter gespielt hat, bei Ödipussy und in ganz vielen Europa-Märchen-Produktionen auch dabei war. Das ist jetzt so eine Folge, die, ich wüsste jetzt nicht, welche Folge das war. Man hört das ja immer so an der Stimmlage von Oliver Rohrbeck und Andreas Fröhlich, wo man da ungefähr ist. Also man hat die ja wirklich auch gehört, wie die in die Pubertät gekommen sind, bis auf Jens Wawrczeck, der quasi seine Jugendstimme behalten hat, was auch unglaublich ist. Aber das ist so eine Folge, da war ich, glaube ich, schon lange, lange raus bei den drei Fragezeichen.
Aber wie krass, dass du dir das alles merken kannst, das ist ja der Wahnsinn.
Stimmen, die haben einfach geprägt und dann hat man in den Kassetten, beziehungsweise in meinem Fall auf den Platten geguckt, wer spricht das eigentlich? Wer hat denn eigentlich diese tolle Stimme?
Das habe ich damals auch gemacht, aber ich habe die jetzt nicht mehr im Kopf. Deswegen, also großen Respekt.
Sehr, sehr gutes Langzeitgedächtnis. Mein Kurzzeitgedächtnis ist völlig Fratze, das ist völlig nicht vorhanden. Aber mein Langzeitgedächtnis ist, da kannst du mich echt nachts wecken, das weiß ich alles.
Würdest du dich selber als Hörspiel-Nerd bezeichnen?
Absolut. Also Hörspiele sind immer noch meine Leidenschaft. Ich versuche auch wirklich einmal am Tag eine Vinylplatte zu hören, sei es jetzt Musik oder Hörspiel halt auch. Das hat mich nie losgelassen. Also es gab mal eine Phase, wo Hörspiel nicht so wichtig war. Beziehungsweise es gab immer so Übergangsphasen, dann waren die drei Fragezeichen halt nicht mehr angesagt. So 83, 82, dann kam dann aber ganz schnell Mark Habers und Larry Brent. Douglas Welbert und dann kam Perry Rhodan 84 und dann war es ein bisschen ruhiger und dann tauchten dann irgendwann mal, ich glaube Anfang der Nuller, die neuen John Sinclair Hörspiele auf, damals von Oliver Döring, und da gab es auch wirklich nicht nur bei mir, sondern ich glaube bei sehr, sehr vielen ein ganz großes Hörspiel-Revival auch.
Wir haben ein kleines Spiel vorbereitet, beziehungsweise Lisa hat das Spiel vorbereitet, und zwar das nerdigste Nerdquiz der nördlichen Hemisphäre, wie sie es so schön genannt hat. Annie, du hast die Regeln.
Also, wir ziehen jetzt abwechselnd Fragen und lesen diese laut vor. Und anschließend versuchen wir dann alle zusammen, diese Fragen zu beantworten. Und zu manchen Fragen gehört dann O-Ton, den die Lisa uns abspielen wird. Und ich habe irgendwie das leise Gefühl, dass Jochen und ich nicht annähernd das wissen, was du weißt. Aber lass uns spielen.
Genau, wir müssen dazu sagen, dass wir jetzt hier ziehen dürfen, weil du uns ja remote zugeschaltet bist. Das heißt, wir sehen uns über einen Bildschirm, aber du sitzt eben nicht bei uns im Tonstudio.
Und man muss dazu sagen, du sitzt direkt neben dem Router, damit wir dich hören und sehen können.
Das nenne ich Einsatz. So, Annie, möchtest du als erstes ziehen?
Genau, ich fange an. So, was steht denn hier drauf? Wie heißt der sprechende Totenkopf aus der 6. Die drei Fragezeichen-Folge? Ist es A, Platon? Ist es B, Archimedes? Oder C, Sokrates?
Sokrates.
Ja, du musst du nicht mal überlegen, ne? Weißt du sofort.
Ich hätte jetzt mal gesagt, aber Gulliver heißt der den spricht, also der nicht der Schauspieler. Das ist ja auch im Wolf, aber es ist Gulliver, der heißt Gulliver und es ist Sokrates.
Ey, wie viele Infos mitkommen, es ist Wahnsinn, was du alles weißt. Ich finde das ganz toll, ganz, ganz großartig.
Haben wir denn die Lösung?
Bist du es, Tante Mathilda? Ach, du willst mir einen neuen Streich spielen, nicht? Sag schon, bist du es?
Sokrates.
Sokrates. Wer ist das? Sokrates?
Natürlich ist das richtig.
Du bist eine Eins mit Sternchen.
Es würde auch nicht mit rechten Dingen zugehen, wenn Hennis das jetzt nicht erraten hätte. Also gut, wir spielen ja gemeinsam, aber trotzdem geht der Punkt eigentlich geheimerweise an dich. Nächste Frage. Was passiert mit dem Kobold Pumuckl, wenn er an etwas stecken bleibt, beziehungsweise an etwas kleben bleibt? A, er läuft ganz rot an im Gesicht, bis es so leuchtet wie seine Haare. B, er wird sichtbar. Oder C, er kann nur noch reimen.
B mit absoluter Überzeugung, das weiß
das
sogar ich.
Das hätten sogar wir gewusst, ja, ne?
Wenn ein Kobold an einem menschlichen Ding hängen bleibt oder von einem Menschen eingezwickt oder festgehalten wird, dann wird er sichtbar.
Aha.
Das ist ein altes Koboldsgesetz.
Oh, ja. Da kriege ich ja gleich eine Gänsehaut.
Ja, ja.
Ja, ja.
Jetzt hast du dich ja, glaube ich, eher so ein bisschen auf Krimis, nicht spezialisiert, aber ich glaube, die liegen dir lieber. Alles, was du irgendwie bisher gesagt hast, waren ja eher so Sachen, die auch ein bisschen gruselig sein dürfen. Hast du Pumuckl denn auch gehört?
Bin wirklich mehr so diese Huibu-Fraktion, also was Hans Klarin angeht.
Ja.
Pumuckl waren ja auch, das ist auch was, was man immer noch hören kann und was auch einem immer noch gute Laune macht. Also wenn es einem mal so richtig dreckig geht und wir leben ja in einer Zeit, wo es vielen Leuten auch manchmal, wo man auch so gerade mal so an der Depression entlang schrappt, dann läuft einfach mal hin und hört mal eine Pumuckl-Folge. Nicht nur, weil das irgendwie ein Flashback ist in die Kindheit, sondern auch einfach, weil das unheimlich gute Laune macht, weil das so schön ist, wie die da auch so improvisieren, Gustl Beyerhammer und Hans Klarin, das war schon, das ist halt auch nicht geixt, also was man heute macht. Heute werden ja, wenn du Filme synchronisierst oder auch Hörspiele, dann nimmst du die Sprecher alle einzeln auf, das nennt man Xen. Und da hörst du richtig, dass die zusammen in einem Studio sind und das ist richtig, richtig toll.
Na, sehr, sehr liebevoll ist das auch, ne? Also das geht mir tatsächlich immer so, wenn ich Pumuckl höre, dir wahrscheinlich auch, Jochen, man hört, wie viel Liebe im Detail und Leidenschaft da drin steckt und auch das, was du gerade gesagt hast, natürlich ist das eine tolle Möglichkeit, mal kurz im Alltag zu entfliehen und alles um sich rum zu vergessen und in die Welt von Pumuckl einzutauchen.
Wobei ich letztens, als ich mich nicht ganz so gut gefühlt habe, auch mal wieder Pumuckl reingemacht habe und ich musste es dann nach 5 Minuten ausmachen, einfach weil ich wirklich so kränklich war, dass ich diese ganze Hysterie nicht ertragen habe. Also das erträgt man als Kind natürlich dann auch nochmal besser. Also ich wusste das zu schätzen. Kreativ
akustisches und Nervengift.
Ja, ja, das ist schon ziemlich krass. Okay, ich würde sagen, jeder noch eine?
Ja. So, Blackie, eigentlich Blackbird oder Blackbeard, ist das Haustier?
Ich bin Blackbeard, der Pirat. Mein Schatz vergrub ich in tiefster Nacht, wo die Toten halten ewig ab. Juhu, und ein Buddel rum.
Habt ihr das gehört?
Großartig, ich lieb's. Also, Blackie, eigentlich Blackbeard, ist das Haustier der 3 Fragezeichen. Welche Vogelart gehört er an? Ist er A, ein Graupapagei? Ist er B, ein Mynah, also eine Starrenart? Oder ist er C, ein Schwarzbart, eine Rabenart?
Also das weiß selbst ich. Aber das weiß Hennes natürlich auch.
Das ist B, das ist ein Mynah-Bird, Mynah-Vogel.
Ich hätte jetzt gesagt, das ist ein Rabenart.
Siehst du nicht, ich hätte gedacht, das ist ein Papagei. Also so viel dazu.
Jetzt guck doch mal
da
nach.
Da hast du den dämlichen Vogel. Adios. Sowas. Ein Star. Ein billiger Star.
Carlos, bitte öffne den Karton.
Sofort. So.
Das ist aber kein gewöhnlicher Star. Das ist ein Mynah. Eine besondere Starrenart, die in den Tropen vorkommt. Gewissermaßen ein Superstar oder auch ein Superpapagei.
Ah.
Ist auch ein Papagei auf dem Titelbild von Al Garash. Es ist auch ein Papagei. Ist eigentlich falsch, das Titelbild. Das ist ja auch so ein Ding. Und das ist auch die Folge, in der Justus Jonas sagt, einen Anruf bekommt und sagt, ja, ich komme gleich. Und dann sagt er, das war meine Mutter. Und der ist ja ein Waisenjunge. Und das ist auch der erste Fehler. Aber wisst ihr denn, wer Blackie spricht? Wer Blackie seit vielen Jahren spricht?
Nee, wir wissen das
gleich
nicht, aber
wissen
du
wir
weißt
das, weil du uns das jetzt gleich erzählst.
Natürlich niemand anderes als Heike Dine Körting selber.
Oh, ja, der habe ich tatsächlich mal als angehender Schauspielschüler damals einen Brief geschrieben, weil ich unbedingt mal in einem Hörspiel von ihr mitmachen wollte. Und sie hat mir sogar sehr, sehr nett zurückgeantwortet und hat gesagt, wenn ich mal in Hamburg bin, sollte ich mich nochmal melden. Und das habe ich dann nie mehr gemacht. Aber eine tolle Frau, glaube ich auch.
Ich wollte gerade sagen, sie hätte geschrieben, nee, das geht nicht, aber mach doch mal später mal einen Podcast.
Ja, genau.
Hennes, du hast uns ja im Vorgespräch verraten, wer deine Lieblingssprecher sind und die Liste ist natürlich sehr lang. Und
ein Name ist heute schon sehr häufig gefallen.
Genau, und wir haben uns Edgar Ott ausgesucht, der Sprecher von Benjamin Blümchen ist, der aber auch über 312 Hörspiele eingesprochen hat und natürlich noch viele großartige andere Figuren. Was findest du an dem und wie der spricht und was der spricht so besonders und bemerkenswert?
Ich glaube, es war natürlich die erste Rolle, die ich von ihm gehört habe, nämlich Balu der Bär. Und Balu der Bär ist natürlich so eine Vaterfigur, nicht nur für Mowgli, sondern einfach so ein Bär möchte man einfach haben. Und die Art und Weise, gesprochen hat, diese tiefe, warme Stimme und das auch der Gesang, den er auch immer gemacht hat, auch da wieder die Liedtexte von Heinrich Riethmüller. Und er war dann ja auch in den meisten Disney-Filmen dann auch immer zugange. Also bei Robin Hood war er dann der Little John, bei Aristocats war er Thomas O'Malley, Abraham DeCasey, Giuseppe Casey, bababababa. Und dann war er natürlich Obelix, ne, bei den Verfilmungen, wo Hans Hässling den Asterix gesprochen hat und Obelix den Edgar Ott den Obelix. Und er war ja auch Telissa Wallace in Einsatz in Manhattan und diese Sachen. Also er tauchte ganz oft auf und immer wenn er auftauchte, wusste man, da ist jetzt das wird jetzt gut. Da fühlt man sich dann eben, da fühlst du dich, wenn ich diese Stimme heute noch höre, dann fühle ich mich wirklich wie ein kleiner Junge, wie ein Kind. Und das ist ein sehr, sehr schönes, wohliges Gefühl.
Und das Krümelmonster hat er gesprochen in der Sesamstraße.
Und Douglas Welbert hat sowohl Edgar Ott beerbt als Krümelmonster und als Obelix, als auch seinen Vater Alexander Welbert, der ebenfalls Obelix gesprochen hat und das Krümelmonster.
Das ist ja verrückt. Aber da muss man ja wirklich, also wenn man sich so die Vita von Edgar Ott anguckt, dann hat er damals eigentlich alles gemacht oder die wichtigsten Figuren gesprochen irgendwie so in der Zeit. Also der hat einen Sprecherjob nach dem anderen abgesahnt und das muss er ja dann einfach wahnsinnig toll gemacht haben. Ich meine, die Stimme ist ja einfach auch wunderschön, muss man sagen. Die ist sehr eindringlich und wie du sagst, so Baloo, ne? Also dass man sofort eben das Gefühl hat, bei dem muss man sich keine Sorgen machen, der kümmert sich um einen.
Ja, und er hat natürlich den Satz gesagt, der mein ganzes Leben geprägt hat als Baloo, wenn am Ende Mowgli mit Bagheera und Baloo vor der Menschensiedlung stehen und dieser kleine Teich ist dazwischen, er sieht dieses Mädchen mit dem Krug auf dem Kopf und dann fragt Mowgli, da, was ist das? Und dann sagt Baloo mit der Stimme von Edgar Ott, davor musst du auf der Hut sein, die machen nur Ärger. Und das ist einfach so, das ist so für mich so in Marmor gemeißelt.
Ja. Sehr, sehr schön. Vielen, vielen Dank, dass du uns Edgar Ott mitgebracht hast.
Den hast du dir quasi mitgenommen, den Satz. Sag mal, Hennes, du moderierst ja die Sendung John Sinclair Night Talk auf YouTube. Wie kam es dazu?
Die haben mich angerufen von Sinclair. Also ich hatte natürlich vorher schon so ein bisschen Kontakte durch Oliver Döring, mit dem ich befreundet bin, zu den Sinclair-Hörspielen. Da habe ich mal so kleine Rollen gesprochen oder mal so oder sowas. Und Anfang 2020... rief Lübbe an und sagte, willst du mal vorbeikommen, wir haben da ein Format und ich so, ja, klar, kann ich mir vorstellen und dann haben wir telefoniert und dann haben die gesagt, ja, Sinclair Night Talk und so weiter, also parallel zum Podcast, den meine liebe Kollegin Amy Zayed macht und dann bin ich da hingefahren nach Köln zu Lübbe und dann haben die eine ganze PowerPoint-Präsentation gemacht, Hennes Bender trifft John Sinclair und dann habe ich irgendwie nach 2 Minuten gesagt, Leute, können wir jetzt Kaffee trinken gehen? Ich mache das, ihr müsst mir das jetzt nicht schönreden. Also ich will diesen Job machen auch und ich kenne auch keinen, der ihn besser machen könnte als ich, also so arrogant war ich dann einfach auch. Und weil ich halt eben sowohl halt Sinclair-Fan bin, als auch Hörspiel-Fan, als auch, ich glaube, ganz gut moderieren kann. Und es macht sehr, sehr viel Spaß, kommt sehr, sehr gut an. Und wir hatten gerade die Sinclair-Night mit den 3 Sprechern halt, also mit Kathi Karrenbauer, mit Martin May als Zuko und mit Dietmar Wunder als John Sinclair, der ja auch Daniel Craig spricht und Adam Sandler und Sam Rockwell. Und ja, das war sehr schön, einfach mal so Leute zu treffen und dann auch die Regisseure zu treffen und jemanden wie Douglas Welbert einzuladen, der ja mit Macabros und Larry Brent damals 83 quasi ein totaler Gamechanger war. Ich weiß, dieser Begriff ist ein bisschen ausgelutscht, aber auf Douglas Welbert trifft das absolut zu, der ja damals zusammen mit seiner Frau und noch einem anderen Kollegen die Larry Brent und Macabros Hörspiele kreiert hat, die es so ja gar nicht gab vorher. Bis dahin gab es ja, was Grusel angeht, H.G. Francis, der auch toll war, die berühmte Neon-Serie. Und dann gab es noch die Tonstudio Braun Hörspiele, die schon damals so ein bisschen altbacken waren. Und dann kamen Macabros und Larry Brent und haben einfach mal alles umgekrempelt. Und mit diesem Wissen bin ich halt in diese John Sinclair Moderation dann auch reingegangen, einfach zu sagen, okay, ich bin Nerd genug, ich weiß, von was wir hier gerade reden.
Du hast dann John Sinclair auch erst als Erwachsener zum ersten Mal gehört oder auch schon als Jugendlicher?
Ich habe die Kassetten, so habe ich einen meiner besten Freunde, wenn nicht sogar meinen besten Freund kennengelernt, damals in der Straßenbahn von der Schule nach Hause, nach Bochum Leer. Damals war ich 16 und erst 4 Jahre jünger als ich. Er war 12. Und er ist immer noch übrigens 4 Jahre jünger als ich.
Er ist immer noch 12.
Da Er sah mich dann mit so einer John Sinclair-Kassette und sprach mich an. Ich sehe ihn noch genau vor mir mit seinem Anorak da. Ja, können wir, ich habe auch welche, können wir welche tauschen? Und dann habe ich gedacht, ja, ich habe mir da damals keine Gedanken gemacht, so mit 16 und 12. Aber dann denkt man natürlich so, das waren ja schon teilweise ganz schön heftige, gruselige Sachen. Aber darüber reden wir heute noch. Und wir sehen uns auch regelmäßig immer noch und dann lachen wir halt drüber, dass wir immer noch diese Kassetten auch teilweise immer noch haben und teilweise auch immer noch hören. Sie gibt es ja mittlerweile auch als Stream und auch auf CD.
Ja, deswegen habe ich es angesprochen, weil du vorhin dann gesagt hast, ja, und dann Anfang der 2000er kamen dann die neuen John Sinclair Hörspiele dazu und ich habe eben als Kind mal eins gehört. Ich weiß auch nicht, wie das an mich herangetragen wurde, weil ich war wirklich noch sehr, sehr klein und habe das dann eben, wie bitte?
Nur für den Jahrgang.
78.
Ja, dann bist du ja 10 Jahre jünger als ich. Das heißt, als die rauskamen, da warst du schon 22. Also die, oder meinst du jetzt?
Nee, die alten eben. Die, ja, genau, Tonstudio Braun. Und die haben mich wirklich so gegruselt, dass ich wirklich richtig Angst hatte, obwohl da irgendwie Leute um mich rum waren. Ich habe das auf einer Busfahrt in den Skiurlaub eben gehört. Ich glaube, das habe ich auch an anderer Stelle schon mal erzählt hier. Und das hat mich richtig gegruselt. Ich muss jetzt, glaube ich, John Sinclair nochmal eine Chance geben. Ja, was fasziniert dich denn daran?
Alten Sinclairs tatsächlich, die sind halt so ein bisschen hausbacken produziert worden und mit der Orgel und nicht mit vielen Effekten, aber viele sagen jetzt auch, dass die eigentlich gruseliger waren, als die neuen Hörspiele von Sinclair jetzt sind. Die neuen Hörspiele von Sinclair, die sind halt sehr actionlastig und durch die ganzen erstklassigen Synchronsprecher, du hast Dietmar Wunder als John Sinclair, also Daniel Craig, also James Bond ist John Sinclair sozusagen. Das ist alles sehr, 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 sehr cineastisch und actionmäßig und das geht teilweise so ein bisschen auf Kosten des Grusels, der Gänsehaut. Und die alten Folgen haben natürlich auch noch so eine gewisse Edgar Wallace orgelmäßige Anmutung, also die Blutorgel oder das gruseligste Tonstudio Braun Hörspiel ist immer noch die Teufelsuhr, definitiv. Also da geht auch gar nichts dran, das ist richtig gruselig. Ja, wie war deine Frage nochmal?
Was dich daran fasziniert? Also ich meine, dass es dich fasziniert, das haben wir mittlerweile schon mitbekommen. Aber was ist genau das Besondere daran? Und ich glaube, da wolltest du gerade drauf eingehen, dass es eben natürlich auch wahnsinnig...
Ja, ich glaube, ich habe das beantwortet, indem ich gesagt habe, es war natürlich halt auch so ein bisschen, ja, wir waren damals Teenager und also sowohl die Neon-Serie von Europa als auch Tonstudio Braun, Grusel, das hat man eben halt so unter der Bettdecke gehört und das war so ein bisschen, also nicht, es war nicht verboten, aber es stand dann auch immer drauf, Hörspiele für Erwachsene. Bei Macabros Larry Brent ging es dann halt richtig zur Sache, das war brutal und auch mit einer sehr grafischen Sexualität und das war einfach, das hatte so dieses leicht anrüchige, verbotene und es hat mich in meinem Alter halt damals so zwischen 12 und 16 genau abgeholt.
Mhm. Hörst du denn noch andere Gruselsachen? Weil für mich klingst du ja wie ein eingefleischter Gruselfan.
Ja, also ich höre natürlich Sinclair einfach auch aus beruflichen Gründen, weil ich darüber halt auch rede im Podcast, also auf dem YouTube-Kanal. Ansonsten gibt's immer mal wieder so Gruselhörspiele, die ich höre. Es gibt, ich finde die von Titania sehr, sehr gut, sehr, sehr atmosphärisch. Gibt immer noch so, aber ich greife dann doch eher dann zu den alten, also wirklich zu den alten Europa-Sachen. Vor allem diese alten Märchenhörspiele sind teilweise sehr, sehr, sehr gruselig. Also Däumling zum Beispiel.
Oh ja, oh ja.
Däumling ist auf der Rückseite von Brüderchen und Schwesterchen, gibt's auch auf CD und als Stream. Das mit dem Menschenfresser ist das, ne?
Mhm.
Das richtig gruselig. Das ist, kann man wirklich, also boah, das ist wirklich eerie, würde man sagen. Also da greife ich dann auch lieber dann wirklich zu den alten Sachen, als die neuen sind so ein bisschen reißerisch und modern und Action und cineastisch und das ist alles schön und gut, aber ich verstehe, wenn Leute sagen, nee, sie wollen dann wirklich dieses Retro-Feeling haben.
Ja. Hennes, wir sind auch fast schon am Ende unseres Podcasts, ja. Und ich wollte nämlich mit dir auch gerne nochmal über deinen Podcast sprechen. Du hast einen Podcast Sträter Bender Streberg. Ich gehe mal davon aus, dass es da sehr lustig zugeht. Erzähl uns mal ein bisschen was darüber.
Ja, der ist entstanden vor vielen Jahren, ich glaube vor 8 Jahren sogar schon. Ich saß zusammen mit meinem Freund Gary Streberg und mit meinem Freund Thorsten Sträter. Die lernten sich gerade kennen und wie es so ist manchmal im Leben, man trifft Leute, bei denen man das Gefühl hat, man kennt die schon sein Leben lang. Man ist mit denen eingeschult worden und hat mit denen in der Straßenbahn John Sinclair Kassetten getauscht und sowas. Und auf dem und wir haben wirklich über Filme gesprochen und über Batman und über Superhelden und alles Mögliche, worauf, ich weiß gar nicht mehr, wer es war. Ich glaube, entweder war ich es oder Gary sagte, wenn wir jetzt ein Mikrofon gehabt hätten, hätten wir das als Podcast machen können. Und dann haben wir gesagt, das machen wir halt eben. Und daraus ist dieser Podcast entstanden. Jetzt so einmal im Monat. treffen wir uns. Wir wollen das ja auch so machen, dass wir halt auch in so einem Monat sammelt sich natürlich auch sehr viel an, was man gesehen hat.
Ja.
Wenn wir das jetzt wirklich machen müssten, was wir ja nicht müssen zum Glück, dann würde das ja auch so ein bisschen so in Arbeit ausarten und es gibt ja auch so viel zu gucken, man kommt ja gar nicht mehr hinterher. Und das hat sich dann irgendwann mal rauskristallisiert, dass ich dann so ein bisschen so die Redaktion mache und das Ganze so ein bisschen moderiere und Gary macht halt die Technik und manchmal sind wir dann auch live und manchmal auch Gäste ein, wie Bastian Pastewka oder wie Ralf Rute oder Bastian Bielendörfer und alle möglichen Leute, alle Kollegen und so, Komiker und Schauspieler. Wir hatten auch schon Peter Thorwart da, den Regisseur von Bang Boom Bang.
Oder Blood Red Sky.
Das ging gerade um Blood Red Sky, der war gerade draußen und Peter war in der Nähe und wir haben gesagt, wir machen das einfach. Und das ist einfach toll, weil ich habe Filmwissenschaft studiert, kannst du gar nicht mehr aussprechen, Filmwissenschaft. Und das ist für mich dann auch so ein, ja, schließlich auch so ein Kreis. Also das, was ich eigentlich gelernt habe, kann ich jetzt quasi so beruflich machen und kann die Leute damit erfreuen, indem wir einmal im Monat uns zusammensetzen, wir drei, und wir reden einfach über alles Mögliche.
Toll, aber wenn ihr da schon vor 8 Jahren irgendwie die Idee hattet, dann wart ihr ja richtige Vorreiter eigentlich. Also vor 8 Jahren.
Wir waren so ein bisschen Pioniere, ja, so ja. Ein bisschen, ein kleines bisschen.
Sehr gut. Also unsere Hörempfehlung für alle, die mehr von Hennes Nerdwissen mitbekommen wollen, weil ganz ehrlich, also ich habe den größten Respekt vor dir, was du dir alles merken kannst, wenn du es auch auf dein Langzeit, auf dein gutes Langzeitgedächtnis schiebst.
Du, ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass es etwas ist, auf was man stolz sein soll.
Doch, ich finde das toll.
Doch, absolut. Ich finde das auch schwer beeindruckend, genauso wie Jochen.
Für mich ist es einfach ein schönes Hobby und ein unnützes Halbwissen, was ich habe. Und natürlich, klar, ehrt man die Leute wie Edgar Ott oder Klaus Hafenstein und Hans Klarin und Horst Stark und wie sie alle heißen und Konrad Halver und so weiter. Also Leute, die wirklich auch eine ganze Generation oder halt mehrere Generationen auch geprägt haben. Das ist definitiv auch eine sehr wichtige Sache. Aber Hörspiele können sehr viel, Hörspiele können auch sehr zeitgemäß sein, aber es ist vor allen Dingen Eskapismus und den brauchen wir. Wir brauchen eine Ablenkung von dem, was da draußen auch passiert zwischendurch, ohne zu sagen, wir verfallen jetzt komplett in eine Parallelwelt und rennen jetzt irgendwelchen Verschwörungshainis hinterher, die uns einen vom Pferd erzählen, sondern dass wir einfach sagen, wir können immer noch Fantasie und Fiktion von der Realität auch unterscheiden. Und das ist einfach auch wichtig. Und es ist wichtig, dass man ein Ventil hat, wo man dann auch einfach mal sich entspannen kann. Weil das ist, glaube ich, etwas, was wir alle wirklich brauchen im Moment. Ein bisschen mehr Entspannung und ein bisschen mehr Reflexion. Und dazu trägt das vielleicht bei, wenn man es richtig einsetzt.
Ja, absolut. Hast du sehr, sehr schön gesagt.
Stimmt. Sag mal, Hennes, letzte Frage. Wir bauen ja hier quasi so unseren eigenen Rekorder-Club auf. Und in diesem Rekorder-Club, wenn unsere Gäste denn wollen und wir das auch wollen, könntest du eine Aufgabe übernehmen, die du dir frei aussuchen kannst. Das kann alles Mögliche sein. Was könnte denn deine Aufgabe sein und was kannst du dir da vorstellen zu übernehmen?
Was würde der Rekorder-Club denn machen? Was wäre denn die Aufgabe des Rekorder-Clubs?
Es gibt uns.
Es ist so ein bisschen, es ist einfach so wie früher, wenn man dann so eine Bande war und man hat sich dann, was weiß ich, einmal die Woche getroffen in seinem Baumhaus und hat dann eben irgendwie über ein bestimmtes Thema, was dann eben auch diese Bande bewegt hat, gesprochen. Bei uns geht es natürlich um Hörspiele. Ganz ehrlich, ich meine, er könnte direkt als Lexikon anfangen. Also nicht, er ist nicht unser Brockhaus, er ist unser Bender. Also wir wissen einfach immer, wir müssen nie mehr googeln.
Also bei den 3 Fragezeichen war ich natürlich immer Bob Andrews, Recherchen und Archiv.
Siehste?
Also hab ich mit dem kleinen Brillentyp halt auch sehr identifiziert. Aber wenn du schon sagst, wir haben ein bestimmtes Ziel, dann ist es schon eigentlich ganz klar, ich bin der Bestimmer. Ich bin der Äußer und der Redakteur und sage, wo es lang geht. Und alle anderen müssen das tun. Also ich bin schon so ein bisschen der Patriarch und der Despot auch bei Streter Bender Streberg. Das ist so ein bisschen meine Rolle, weil ich dann einfach auch sage, so das müssen wir jetzt machen und das machen wir. Und weil wenn ich es nicht sage, macht es keiner.
Du bist dann quasi der Bestimmer.
Ich wäre der Arsch, ja. Alle würden mich hassen und alle würden am Ende aber sagen, ja gut, einer muss es ja machen.
Okay, aber wenn du die Rolle eh schon hast bei Streter Bender Streberg, dann geben wir dir doch genau das Gegenteil.
Was? Dass er unmündig ist, der Unmündige?
Nee, der loslassen muss, der sich auf alles einlassen muss.
Ja, pass auf, super, ich brauche nichts vorzubereiten. Ich bin dann ich komme dann, ich will jetzt keine Namen nennen, ich bin der, der immer unvorbereitet kommt und zu spät kommt und
du bist der Sträter.
Das hast du gesagt.
Okay, also ich glaube, wir lassen das einfach mal auf uns zukommen, Annie, und schauen dann mal, in welche Rolle Hennes so hineinwächst. Und dann finden wir da schon was. Hennes, vielen, vielen Dank für dein Wissen, was du uns mitgebracht hast, für deine Spielfreude und für deine Offenheit. Wir können uns nur bedanken. Das war sehr unterhaltsam mit dir. Dankeschön.
Vielen Dank, Hennes. Dann bleib gesund.
Ja auch.
Danke. Nein,
tschüss. Tschüss,
tschüss. Tschüss, tschüss. Also Annie, eins ist sicher. Sollten wir irgendwann mal mit unserem Rekorderclub auf einer einsamen Insel ohne Internet landen, ist Hennes Bender ein Riesenzugewinn. Denn der wird einfach alles wissen. Alles über Hörspiele. Alles.
Wir bräuchten nicht mal Hörspielkassetten, sondern wir hätten ja Hennes Bender dabei.
Stimmt, der kann das einfach alles nachsprechen. In verschiedenen Tonalitäten und vielleicht sogar auch noch in Mundart.
Ey, großartig. Jetzt stell mal vor, auf die Insel kommt jetzt noch Bastian Pastewka dazu. Dann sind wir wirklich safe.
Ja, dann sind wir absolut safe. Aber ich glaube, das gibt so einen krassen Input. Da muss ich aber auch manchmal irgendwie so eine kleine Meditation mit dir machen.
Wieso? Du kannst doch dann einfach ins Meer gehen und kurz abtauchen. Wir sind ja auf der Insel.
Das stimmt. Also gut, ist klar. Wir nehmen Hennes Bender auf.
Klar. Also ich meine, mit Hennes Bender wissen wir alles. Lexikon Bender, ne?
Absolut. vielen Dank, Annie. Das war wieder sehr schön.
Ich danke dir.
Ihr abonniert uns bitte und hinterlasst uns alle möglichen Punkte oder Sternchen oder wo auch immer ihr uns hört. Vielen, vielen Dank, dass ihr immer dabei seid bei Rekorder.
Tschüss, tschüss.
Tschüss.
Bis zum nächsten Abenteuer.
Eine Kiddings-Produktion in Zusammenarbeit mit 4000 Hertz Studio.
Schlaft gut.